SWR 2 Wissen.
Da haben wir einen. Ja, das ist also ein Mistwurm, der hier im Komposthaufen abgestorbenes Pflanzenmaterial knuspert und damit zur Umsetzung des ganzen Haufens beiträgt. Ja, es ist ein langes, rotbraunes Würmchen. Auf Anhieb sieht man gar nicht, wo vorne und wo hinten ist. Der ist richtig schnell, ne? Der will ins Dunkle.
Die Regenwürmer sind Erdarbeiter. Sie gestalten den Boden. Sie schaffen neue Poren. Sie setzen den Boden um. Sie sind in der Lage, Boden zu fressen. Das heißt also im Gegensatz zu vielen anderen Lebewesen nicht, dass sie nur organische Substanz fressen, sondern auch mineralische Substanz. Das heißt, so können sie sich durch den Boden durchfressen. Aber aufgrund ihrer Muskeltätigkeit, sowohl in Längs- als auch in Radiärrichtung, können sie Boden beiseite schieben oder nach vorne drücken. Und dieses Zusammenspiel zwischen Fressen und Drücken ermöglicht es den Regenwürmern, Poren im Boden anzulegen.
Der Regenwurm ist aus meiner Sicht Ingenieur des Bodens und fleißiger Mitarbeiter für den Landwirt. Weil er übernimmt Funktionen, die, wenn der Regenwurm nicht da ist, der Landwirt mit viel Aufwand, mechanischem Aufwand durch Stahl und Diesel versuchen muss, hinzubekommen.
Erdarbeiter Regenwurm. Eine Sendung von Konrad Lindner.
Auf dem Linkehof in Leipzig-Balsdorf gedeiht Gemüse. Nicht nur die umliegenden Äcker und die Gewächshäuser werden gehegt und gepflegt, sondern auch der Kompostplatz. Auf einer geräumigen Fläche, die so groß wie ein Volleyballfeld ist, stehen die Komposthaufen in Reih und Glied. Die Herstellung von Humus, der locker in der Hand liegt und die Fruchtbarkeit des Bodens steigert, ist das Herzstück sowohl des ökologischen Gartenbaus als auch der landwirtschaftlichen Praxis. Reinhard Sommer vom Linkehof über den Kreislauf in seinem Betrieb.
Das ist ein Mischkompost mit Pflanzenabfällen, Gemüseabfällen und auch Kleintiermist. Wird hier aufgesetzt, zweimal im Jahr umgesetzt und ergibt am Ende unsere Erde für die Jungpflanzenanzucht. Und dann kommt die Erde sozusagen mit den Jungpflanzen als kleiner Topfballen auf den Acker in kleinen Dosen.
Möhren und Radieschen, Tomaten und Paprika, Kohl und Zwiebeln gedeihen auf den Böden am besten, wenn sie mit Kompost versorgt sind. Viele Bodenorganismen wirken mit, wenn sich pflanzliche Abfälle in hochwertigen Dünger verwandeln. Zur Schar der Bodenorganismen, die dem Landwirt zu Diensten sind, gehören Milben, Asseln, Springschwänze, Larven, Käfer, Algen, Pilze und Bakterien. Bauer Reinhard Sommer nimmt eine Mistgabel zur Hand und sticht in einen der Komposthaufen. Vorsichtig lüftet er die oberste Schicht. Ein rötlicher Wurm kommt zum Vorschein.
Das sind ganz wichtige Mitarbeiter bei uns im Betrieb. Die sieht man natürlich relativ wenig und selten, weil die eben unter der Erde sind und je nach Bodenfeuchtigkeit auch sehr tief sind. Aber sie helfen eben doch sehr bei der Bodenumsetzung. Und steigern unheimlich die Bodenfruchtbarkeit. Und am schönsten sieht man das eigentlich im Spätherbst, wenn man über den Acker geht, noch nicht mehr alle Stellen bedeckt sind mit Pflanzenbewuchs, da findet man überall die Regenwurmlöcher und daneben die Kothaufen. Und das ist ja eigentlich die Bodenfruchtbarkeit pur.
Sie leben im Watt, in der Tiefsee und auch in Ackerland und Gartenerde. Die Ringelwürmer oder Annelida. Eine der artenreichsten und am weitesten verbreiteten Gruppen in der Tierwelt. Innerhalb des Stammes der Ringelwürmer gehört der Regenwurm zur Klasse der Gürtelwürmer und zur Ordnung der Wenigborster. Sein Erscheinungsbild schwankt von Kontinent zu Kontinent. Der Riesenregenwurm im australischen Busch kann 3 Zentimeter dick und 3 Meter lang werden. Die hiesigen Regenwürmer dagegen sind nur 2 bis 30 Zentimeter lang. Ein verbreiteter Vertreter ist der Tauwurm Lumbricus terrestris, auch gemeiner Regenwurm genannt. Sein Kollege, der Kompostwurm Eisenia fetida, wird nur bis etwa 10 Zentimeter lang. Eine wichtige Adresse der Regenwurmforschung befindet sich in Braunschweig. Hier haben sich Agrartechnologen und Bodenzoologen verbündet, um nicht jeder für sich allein, sondern um gemeinsam und vor allem effizient zum Nutzen der deutschen Landwirtschaft zu forschen.
Wir sind hier im Thünen-Institut in Braunschweig. Das ist eine Bundesforschungseinrichtung, die zum Landwirtschafts- und Ernährungsministerium in Bonn und Berlin gehört. Und unsere Hauptaufgabe ist, Vorlaufforschung fürs Ministerium zu machen und Politikberatung fürs Ministerium zu machen.
Der Zoologe Stefan Schrader leitet im Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut für Biodiversität die Arbeitsgruppe Bodenzoologie. Seit seiner Doktorarbeit stehen die Regenwürmer im Mittelpunkt seines fachlichen Interesses.
Die spielen eine große Rolle dabei, weil sie eben für die Bodenfruchtbarkeit eine unerlässliche natürliche Kraft darstellen, die es zu fördern gilt und zu erhalten gilt. Und gerade vor dem Hintergrund nachhaltiger Landwirtschaft spielen die Kräfte, die im Boden sind, eine große Rolle und daran arbeiten wir.
Im Labor steht ein Aquariumbecken, gefüllt mit dunkler, lockerer Erde. Auf der Oberfläche sind grüne Blattstückchen verteilt. Vorsichtig zieht Stefan Schrader mit der Pinzette einen dicken Regenwurm aus dem Erdreich. Er wäscht den stattlichen Wurm in einer Schale. Der Tauwurm Lumbricus terrestris. Er misst nicht wie üblich 30 cm, sondern ungewöhnliche 38 cm. Ein Doktorand fotografiert ihn.
Und das ist hier also wirklich ein Prachtexemplar. Was man hier sehr schön sehen kann, ist für die Art typisch, dass das Vorderende bis zu dem Gürtel pigmentiert ist. Das ist auch der Teil, mit dem der Wurm an die Oberfläche kommt, um tote organische Substanz, wie beispielsweise Laub- oder Ernterückstände, aufzunehmen. Wohingegen das Hinterende ab dem Gürtel im Boden verbleibt. Und deswegen auch nicht gegen UV-Strahlung geschützt ist. Denn die Pigmentierung ist ja immer ein UV-Schutz gegen Sonnenstrahlen.
Der Name Regenwurm ist irreführend. Die deutsche Bezeichnung muss nicht auf Regen, sondern könnte ebenso gut auf Regsamkeit verweisen. Die Tierchen kriechen allerdings nur bei Regen gefahrlos an der Oberfläche herum, ohne Sonnenbrand zu bekommen und ohne auszutrocknen. Die Engländer und Amerikaner sprechen von Earthworm. Auch die Franzosen reden von Vers de Terre und benennen damit präzise den Lebensraum im Dunkel der Erde. Dort ist auch der Tauwurm Lumbricus terrestris anzutreffen.
Ja, der lebt im Acker, der kann im Grünland leben, in Wäldern, die nicht sauer sind, also nicht in Nadelwäldern und auch nicht in sauren Buchenwäldern, aber in anderen Wäldern. Von der Anzahl her ist er gar nicht mal so häufig, aber durch die großen Gänge, die er anlegt und vor allem den tiefreichenden, zusammenhängenden Gänge, die er anlegt, hat er eben für den Wasserhaushalt und den Gashaushalt eine große Bedeutung.
Wie generell bei den Ringelwürmern ist auch der Körper des Regenwurms in eine aufeinanderfolgende Vielzahl von Segmenten gegliedert. Ausgewachsene Exemplare erreichen weit über 100 Glieder. Im Kopfteil befindet sich eine Mundöffnung, die in einen Darm führt, der den gesamten Wurm von vorn bis hinten zum After durchzieht. Für fortpflanzungsfähige Regenwürmer ist charakteristisch, dass sie im vorderen Körperdrittel eine Hautverdickung haben. Sie wird als Gürtel bezeichnet. Regenwürmer sind mit Nervensystem und Blutkreislauf ausgestattet. Wie beim Menschen ist das Blut durch das Hämoglobin von roter Farbe. Die Atmung erfolgt über die gesamte Hautoberfläche. Bemerkenswert ist die Regenerationsfähigkeit dieser wendigen Bodenorganismen. Im Volksmund hält sich der Glaube, dass man sie zerteilen kann und dass beide Stücke wieder ein ganzer Wurm werden. Doch das ist ein Mythos. Aber es stimmt, dass Regenwürmer eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit haben. Solange der Wurm nur den Teil hinter dem Gürtel verliert, kann der Rest nach hinten hin tatsächlich erneuert werden.
Aber alles, was innerhalb dieses Gürtels passiert und nach vorne hin, da handelt es sich um lebenswichtige innere Organe, bestimmte Strukturen des Darmkanals, Geschlechtsorgane und so weiter, die nicht regenerierbar sind. Und diese Teile würden immer absterben und der Wurm kann sie nicht regenerieren. Diese Form der hohen Regenerationsfähigkeit ist überlebenswichtig für die Tiere. Und zwar, man spricht in diesem Fall von einem Vorgang, der heißt Autotomie. Das heißt im Grunde ja, Selbstabtrennung. Und zwar, wenn eine Amsel oder irgendein anderer Singvogel einen Regenwurm versucht, aus dem Boden zu ziehen und er kriegt das Hinterende zu fassen, dann ist es eine Art Schutzreaktion des Regenwurmes, sein Hinterende durch Zellkontraktion und bestimmte Kontraktionsvorgänge abzutrennen. Damit kann er sich selber noch retten. Aber der Feind, der Beutegreifer, ist auch zufrieden, weil er was bekommen hat.
Eine kräftige Ringmuskel- und Längsmuskelschicht sorgt dafür, dass Regenwürmer keine Schwächlinge sind. Auch für ihr Sexualleben ist anatomisch gesorgt. Stefan Schrader.
Regenwürmer sind durchweg Zwitter. Das heißt also, alle Individuen weisen die Geschlechtsorgane beider Geschlechter auf. Und zwar auch zugleich. Also im Tierreich gibt es ja durchaus auch die Fälle, dass zunächst weibliche oder zunächst männliche Geschlechtsorgane ausgebildet werden und das andere Geschlecht im Zuge der Individualentwicklung später hinzutritt bzw. das andere ersetzt. Regenwürmer sind Simultanzwitter und das wiederum macht die Fortpflanzung natürlich einfacher, dass bei der Partnersuche in jedem Fall ein Erfolg garantiert ist, wenn die Gegebenheiten günstig sind, dass es zur Paarung kommen kann. Und dann werden wechselseitig die Geschlechtsprodukte ausgetauscht und es kommt zur Befruchtung.
Beim Tauwurm Lumpricus terrestris besteht der Geschlechtsapparat aus zwei Paar Hoden sowie einem Paar Eierstöcke. Die Hoden liegen im 11. und 12. Segment und die Eierstöcke im 13. Segment. Die Spermien werden zunächst beim Partner in einer Tasche zwischengelagert.
Erst wenn es zur Eiablage kommt, diese Eier werden in eine Schleimhülle abgegeben, die über den Körper zum Vorderende hin verschoben wird. Dann treten die Spermien des früheren Partners hinzu. Es kommt dann zur Befruchtung der Eier und diese Schleimhülle wird praktisch wie eine Kapuze nach vorne über das Vorderende abgezogen. Schnurrt zusammen an beiden Enden, trocknet aus und damit haben wir einen fertigen Kokon, der die sich jetzt entwickelnden Jungwürmer in den Eiern schützt. Da kann in einem Kokon kann ein Ei sein, je nach Art, es können auch zwei oder drei Eier sein. Und diese Eier befinden sich in dem Kokon in einer einerseits schützenden, andererseits auch prospektiv ernährenden Lösung, wenn die Jungwürmer geschlüpft sind, dass sie gleich eine hochkonzentrierte Nahrung haben.
In dem Kokon können die jungen Würmer sogar Frostperioden überstehen. Deshalb, weil in die Kokonlösung Zucker und Alkohole mit eingelagert sind, die wie ein Frostschutzmittel wirken. Im Labor des Thünen-Instituts läuft ein Versuch, in dem Regenwurmkokons zu sehen sind. Stefan Schrader führt in die Geburts- und Klimastation.
Ja, weswegen wir jetzt zu der Klimakammer gehen, hängt damit zusammen, dass Regenwürmer Temperaturen bevorzugen, die oberhalb von 10 Grad bis 15 Grad liegen. Das heißt also gerade im Sommer bei 20 Grad und mehr Lufttemperatur, das ist denen nicht zuträglich.
In einem Versuch testet eine Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe für Bodenzoologie, wie sich unterschiedliche Ackerfrüchte auf Ernährung und Fortpflanzung der Regenwürmer auswirken. Aber erst einmal müssen die Würmchen in der Klimakammer schlüpfen. Dicht gedrängt stehen Petrischalen mit feuchtem Filterpapier in dem engen Raum. Jede Schale ist mit einem Datum beschriftet. In den Petrischalen befinden sich Regenwurmkokons. In einigen lagern nur zwei Kokons. In manchen Petrischalen liegen fünf Kokons und mehr. Stefan Schrader sucht eine Weile.
So, hier haben wir so ein Jungtier. Das ist auch Lumbricus terrestris. Der ist noch lange nicht geschlechtsreif. Wir sehen ja, dass dem auch dieser Gürtel noch fehlt am vorderen Drittel des Körpers. Und dieses Tier ist jetzt
sagen wir mal so 8 Wochen ungefähr alt. Und braucht noch so 3 Monate vielleicht, bis es dann geschlechtsreif ist und bis es sich wieder fortpflanzen kann.
Die Tiere, die aus den Kokons schlüpfen, müssen alle einzeln gehalten werden. Nur dann lässt sich genau verfolgen, wie sich die individuelle Biomasse der Regenwürmer entwickelt.
Dass hier jetzt mehrere Kokons in einer Petrischale liegen, hängt damit zusammen, dass alle Kokons aus einer Petrischale immer von einem Elterntier stammen. Und in den Fällen, wo wir hier nur noch einen Kokon drin sehen, ist es so, dass aus den anderen Kokons schon die Jungtiere geschlüpft sind und dann wird der leere alte Kokon entfernt, damit er dann da nicht vergammelt.
Britische Kollegen von Stefan Schrader prägten für den Regenwurm die Bezeichnung Ecosystem Engineer. Ein Name, der vielleicht den Nagel auf den Kopf trifft.
Ecosystem Engineers sind Organismen, die in ihrer Anzahl vielleicht gering erscheinen im Kontext anderer Organismen, die aber in ihrer Wirkung einen starken Einfluss auf ihre Umwelt und auf andere Organismen ausüben. Im Fall des Regenwurms, das ist ein klassischer Ecosystem Engineer, sieht es so aus, dass durch die Gangbildung, durch die neuen Gänge, er zum einen den Wasserhaushalt im Boden regulieren kann, den Gashaushalt im Boden regulieren kann, er erleichtert die Durchwurzelbarkeit des Bodens und er schafft Lebensraum für andere Organismen.
Boden ist Lebensvielfalt. Der Boden ist kein toter Raum, sondern ein in geologischen Zeiten gereiftes Biosystem, in dem der Regenwurm eine erstaunlich vielseitige Rolle spielt. In einer seiner jüngsten Studien untersuchte Stefan Schrader eine sehr praktische Frage des bäuerlichen Handelns. Gemeinsam mit seinem Kollegen Joachim Brunotte vom Thünen-Institut für Agrartechnologie klärte er auf, inwieweit Regenwürmer zur Entgiftung des Bodens beitragen, indem sie Schadpilze fressen und verdauen, die in Pflanzenresten verborgen sind. Diese Seite der Regenwurmaktivität ist ebenfalls gemeint, wenn Professor Schrader von Ecosystem Engineers spricht.
Sie fressen auch automatisch Pilze mit der verrottenden organischen Substanz. Darunter sind auch pathogene Pilze dabei, die Pflanzenkrankheiten hervorrufen können. Damit sind Regenwürmer auch solche Art Gesundheitspolizisten, kann man sagen, dass sie solche pilzlichen Erreger aus dem Boden mit entfernen. Und sie können auch Giftstoffe, die solche Pilze mitproduzieren, abbauen, sodass also auch die Bodengesundheit, wie man so schön sagt, durch die Aktivität der Regenwürmer gefördert werden kann.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Bodenökologen Stefan Schrader und dem Agrartechnologen Joachim Brunotte hat viele Facetten. Doch ein Problem steht im Mittelpunkt. Was tun gegen Bodenverdichtung? Dafür wurde am Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut für Agrartechnologie und Biosystemtechnik ein Regelwerk formuliert. Die sogenannte Feldgefüge-Ansprache. Dabei handelt es sich um ein Regelwerk für den praktizierenden Landwirt. Bei der Bewertung des Bodens wird an erster Stelle die Struktur der Oberfläche beurteilt. Aber auch Farbe und Geruch sind zu bewerten. Duftet der Boden angenehm erdig, gibt es Pluspunkte. Minuspunkte sind fällig, wenn es übel und faulig riecht. Der Regenwurm mit seiner Losung an der Oberfläche sowie mit seinen Gängen im Innern des Bodens wurde in der einfachen Feldgefüge-Ansprache nicht etwa vergessen. Der Thünen-Forscher Joachim Brunotte, Autor des Regelwerkes für Landwirte, zeigt auf Block 3 der Tabelle.
Da steht Makroporen, Bioporen und der befasst sich ausschließlich mit dem Vorhandensein der Regenwürmer und mit der Aktivität der Regenwürmer. Und das wird hier in diesem Block abgeprüft und der Landwirt muss dann hier in diesem 5-Stufen-System seine Fläche, seine Profilgrube, die er aufgegraben hat, beurteilen, entweder mit 2 plus, mit 0 bis 2 minus, wie gut praktisch das Bodenleben, sprich die Regenwurmaktivität ist.
Kaum zu glauben, aber Regenwürmer können das Bodengefüge von 2 minus zu 2 plus verschieben, auch wenn sie im Unterschied zu Menschen keine Hände besitzen und nicht über Metallschaufeln verfügen. Bodenbildender Regenwurm macht's ohne Krach und Lärm möglich. Stefan Schrader lüftet das Geheimnis des Wie.
Im Boden finden Regenerationsvorgänge statt, dass die Struktur sich wieder erholen kann. Das kann einmal abiotisch erfolgen, also durch nicht biologische Vorgänge, zum Beispiel durch Frost-Tau-Zyklen im Winter oder aber durch Schrumpfungs- und Quellungsprozesse bei starkem Regenfall, wenn der Boden quillt und dann wieder austrocknet. Oder aber zu den wichtigsten Vorgängen gehören die biologischen Vorgänge, dass Bodenorganismen den Boden durchwühlen, eben wie die Regenwürmer Gänge anlegen, neue Bodenaggregatstrukturen bilden und damit ein Bodengefüge nach und nach wieder neu aufbauen.
Einen 10-minütigen Spaziergang entfernt von Schraders Labor mit dem Tauwurm forscht die Arbeitsgruppe Technik in der Pflanzenproduktion. In der Versuchs- und Messhalle des Instituts für Agrartechnologie hantiert Joachim Brunotte an einem großen Reifen. Dessen Profil hat einen direkten Einfluss auf die Regenerationsvorgänge im Boden.
Wir hatten früher unter einem Pferdehuf 4 Kilopond pro Quadratzentimeter. Wir haben heute unter diesem Reifen 1,5 Kilopond pro Quadratzentimeter, obwohl sich 12 Tonnen abstützen, weil er eben eine Aufstandsfläche von über 10.000 Quadratzentimeter hat. Also wir versuchen, das Potenzial des Reifens, große Kontaktfläche zu machen, auszuschöpfen, damit wir den Boden möglichst wenig beeinträchtigen, schädigen oder auch den Lebensraum des Regenwurms möglichst wenig beeinträchtigen.
Die Reifen in der Halle des Instituts für Agrartechnologie verfügen über einen Ultraschallsensor. Nach dem Prinzip der Fledermausortung wird ständig der Abstand von der Felge zum Boden gemessen und der optimale Reifeninnendruck eingestellt. Das ist wichtig, wenn schwergewichtige Traktoren, Zuckerrübenroder und Mähdrescher über den Acker rollen und den Boden verdichten. Wenn sich die Kontaktfläche des Reifens vergrößert, reduziert sich der Druck. Es wird bodenschonender geackert.
Und intelligent, nicht? Weil das Manko, was wir bisher hatten, war, dass der Praktiker, der Landwirt, seine dynamische Radlast beim Pflügen, beim Ernten, beim Grubbern nicht kannte. Und weil er die dynamische Radlast nicht kannte, konnte er den Reifen nicht an seine Grenze auslasten, Boden zu schonen, Kontaktfläche zu maximieren. Und mithilfe dieser Sensortechnik sind wir jetzt in der Lage, praktisch die dynamische Radlast online zu erfassen. Und damit können wir dann über eine Reifendruckverstellanlage den Reifeninnendruck so stark ablassen, dass immer eine maximale Kontaktfläche und eine maximale Bodenschonung bei gegebener Last zu realisieren ist.
Im Thünen-Institut für Agrartechnologie gibt es bereits eine Reifenintelligenz, die noch nicht in den landwirtschaftlichen Alltag Einzug gehalten hat. Es handelt sich um Zukunftsmusik. Aber mit dem bodensensiblen Reifenmodell kommt der Grundsatz zum Tragen, dass bäuerliches Handeln regenwurmfreundlich sein muss. Die Auswirkungen des Drucks von Maschinen lassen sich bis tief in den Boden hinein sichtbar machen. Dieses Geschäft des in den Boden hineinschauens beherrscht Joachim Brunotte. Er blickt in die Gangsysteme der Regenwürmer. Besonders beeindruckt ihn der Tauwurm Lumbricus terrestris, der zu den Tiefgräbern gehört und der eindrucksvolle vertikale Gänge baut.
Die Tiefgräber erzeugen bei dem sich fortbewegen im Boden einen Druck an der vorderen Körperspitze, sage ich mal, von einem Bar, können also Boden, der nicht viel stärker verdichtet ist als ein Bar, zur Seite schieben. Jeder Autofahrer weiß, dass er mit 2 Bar Luft fährt, also halb so viel Druck schafft der Regenwurm an Boden zur Seite zu schieben.
In seinem Arbeitszimmer stehen nicht nur Modelle zahlreicher Landmaschinen. Zu entdecken sind auch meterhohe Glaszylinder, gefüllt mit Ackerkrume und tieferen Bodenschichten. Zu sehen sind auch Regenwurmgänge. Um die Widerstandsfähigkeit der Gangsysteme festzustellen, werden die säulenförmigen Bodenproben in einen Computertomographen geschoben. Auf diese Weise können Veränderungen in der Bodenstruktur präzise erfasst werden. Es zeigte sich, selbst nach einer 20-maligen Überrollung mit einer Last von 11 Tonnen,
dass dieser vertikale Gang des Lumbricus terrestris in seiner Funktion erhalten geblieben ist. Während viele von den horizontalen Poren, die wir hier sehen, dann doch zusammengedrückt wurden durch die Mehrfachüberrollung.
Die Überraschung ist, dass sich die Lasten, die sich auf dem Acker abrollen, auf das Gangsystem, das der Tiefgräber schafft, nicht negativ auswirken. Die vertikalen Poren werden lediglich gestaucht und bleiben in ihrer Funktion erhalten. Bei dem intelligenten Reifen geht es aber auch darum, die horizontalen Gänge zu schonen. In der Bodenzoologie werden weitere Optionen erkundet. Zum Beispiel die Frage, ob die Vitalität des Bodens dadurch deutlich verbessert werden kann, dass einjährige Pflanzen wie Mais durch mehrjährige Pflanzen abgelöst werden. Stefan Schrader engagiert sich für ein derartiges Zukunftsprojekt, das sein Doktorand Quentin Schorp bearbeitet.
Ich möchte rausbekommen, ob Regenwürmer, wenn man ihnen genug Zeit gibt und ihr die Störungen in ihrem Lebensraum minimiert, ob dann nicht nur die Populationen wachsen, sondern sich tatsächlich auch neue Arten in Habitaten ansiedeln, die vorher mehr oder weniger regenwurmfrei waren. Und dazu untersuchen wir eine Bioenergiepflanze. Das ist Silphium perfoliatum auf Lateinisch, durchwachsene Silphie, umgangssprachlich. Und diese Pflanze ist als Besonderheit in Ackerkulturen perennierend, das heißt, die ist mehrjährig. Man pflanzt die in einem Jahr an, die steht dann 10 Jahre auf dem Acker und man kann jedes Jahr die Biomasse ernten. Dadurch kommt es quasi dazu, dass der Acker nach der Ernte auch nicht umgepflügt wird.
Stefan Schrader steht im Labor und muss bei der Artbestimmung der Regenwürmer die Borsten auf den Segmenten zählen. Und Joachim Brunotte fasst ins Sandbett, um die Berührungsfläche zwischen Reifen und Boden und auch die Stärke der Reifenfederung in Abhängigkeit von dem Reifeninnendruck zu messen. Und es gibt Geschichten zu erzählen, in denen über den rötlichen Burschen bei seinen Erdarbeiten im Boden einfach nur gestaunt wird.
Zum Beispiel vor Gewitterregen im Mai schafft er dadurch eine sehr hohe Infiltrabilität, also Fähigkeit des Bodens, viel Regen aufzunehmen und schützt gleichzeitig, indem er diese Reststoffe in seine Gänge reinzieht, schützt er gleichzeitig diese Gänge. Das heißt, diese Gänge können auch nicht verstopfen. Das ist also eine ganz wunderbare Angelegenheit der Natur, dass er diese Gangsysteme noch selber schützt vor Verstopfen.
Bauer Reinhard Sommer stimmt in die Begeisterung der Tünenforscher ein und ergänzt zum Thema Erdarbeiter Regenwurm im Mai.
Im Frühling ist der Regenwurm manchmal ein bisschen lästig, ziemlich beim Zwiebeln stecken. Die Zwiebeln haben ja so eine ganz trockene Schale. Das ist ja schon quasi abgestorbenes Material. Und das mögen die Regenwürmer auch. Wenn man die Zwiebeln dann so steckt, schön in Reihe und Glied, findet man die am nächsten Morgen sternförmig zum Regenwurmloch gezogen. Da ist also nichts mehr mit gerader Reihe. Da holen die Regenwürmer die wirklich wieder raus, bevor die Zwiebeln richtig Wurzeln bilden konnten.